Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Angenommen, Sie sind lebensbedrohlich krank. Ein neues Organ könnte Ihr Leben verändern. Würden Sie denn die Spende annehmen? Oder anders gefragt, angenommen, Sie könnten so ein lebensrettendes Organ spenden, wenn Sie gestorben sind, würden Sie das wählen? In der Schweiz gibt es viel zu wenig Organspender. Die Liste von Leuten, die auf ein neues Organ warten, ist lang. Weil das seit Jahren so ist, hat der FDP-Ständerat Felix Gutzwiller im Parlament einen Vorstoss gemacht und gesagt, was wir brauchen, sei die Widerspruchsregelung. Das bedeutet, alle, die sterben, sind mögliche Organspender. Wer das nicht will, der trägt einen Ausweis auf sich. Was finden Sie? Ist das eine gute Idee? Soll Organspenden zur Pflicht werden? Im Internet, jetzt auf der Startseite drs1.ch, dort können Sie schon auf die Frage Ihre Antwort direkt reinschreiben. Ganz einfach, drs1.ch. Diskussion vom Doppelpunkt-Forum, die leitet Christine Hubacher mit diesen Gästen.
Ich habe drei Gäste in der Runde und ein kleines Publikum. Ich fange an mit dem Christoph Habertür vom Kantonsspital Luzern. Zu seinen Aufgaben gehört, dass er Angehörige fragt, ob man bei einem versterbenden Verwandten das Organ entnehmen darf. Ihr tretet für eine Widerspruchsregelung ein. Warum, Herr Habertür?
Der Hauptgrund ist der, dass die Angehörigen häufig nicht wissen, wie sie in dieser Situation entscheiden sollen. Und wenn mit einer Widerspruchslösung wird ihnen die Entscheidung einfacher gemacht. Das ist für mich der Hauptgrund, warum ich dafür bin.
Der Franz Immer ist Herzchirurg. Er hat bei über 30 Herztransplantationen mitgemacht. Heute ist er Leiter von Swiss Transplant, der nationalen Organisation, die sich um Organspende kümmert. Herr Immer, ihr seid nur so halbpatzig für die Widerspruchsregelung. Warum?
Ja, es gibt zwei verschiedene Formen natürlich von dieser Widerspruchsregelung. Wenn man das ganz ernst tut ausführen, kann man Organe entnehmen bei jemandem, der verstorben ist, ohne dass man fragt. Und wir sind an und für sich der Meinung, dass der Wille und der Wunsch vom Verstorbenen müsste unbedingt respektiert werden. Und das ist auch der Grund, wieso wir einerseits das sehr begrüßen, dass man das thematisiert, weil man muss sich entscheiden, andererseits einfach mit dem Vorbehalt, dass man wirklich den Willen vom Verstorbenen sollte können berücksichtigen.
Und in Runde sitzt der Erwachsenenbildner Claudia Sieg. Sie hat sich kürzlich in einem Leserbrief dezidiert gegen die Widerspruchsregelung ausgesprochen. Warum, Frau Sieg?
Organspende ist für mich ein Geschenk an einen Kranken, an Gesellschaft an sich. Und es sollte keine staatlich sanktionierte Pflicht geben zur Organspende.
Also keine staatlich sanktionierte Pflicht. In Runde wird auch der Fritz Holter sitzen. Er kann heute Abend nicht da sein. Darum bin ich gestern zu ihm nach Hütendorf gefahren. Seine Frau und er waren vor 2 Jahren in einem ganz schwierigen Moment mit der Frage konfrontiert, ob man bei ihrem Sohn Organe entnehmen darf. Ihr Sohn hat sich mit 42 ins Leben genommen.
Ja, das war so. Wir sind dann, haben Abschied genommen von Thomas in der Insel zu Bern. Und wir sind natürlich betreut worden vom Arzt einerseits und vom Pflegepersonal. Die haben das sehr gut gemacht, sie haben ihm Zeit gelassen, wir konnten wirklich sehr schön Abschied nehmen von dem Thomas. Und es war ja so, er hat dort wirklich fast noch wie lebend ausgesehen. Das muss man so verstehen, er hat sich ja mit Insulin das Leben genommen, oder? Und das war dann so, dass er bereits hirntodisch war, als wir dann in der Insel ankamen. Das hat uns der Arzt bestätigt. Und sie haben ihn mit der Maschine eigentlich noch so weit am Leben erhalten, wenn man so darf sagen, dass eben wahrscheinlich eben wegen der Organentnahme.
Wie sind denn die Ärzte auf euch zugekommen?
Er hat sich nachher zurückgezogen. Dort in ein anderes Räumchen und dort hat dann der Arzt uns, muss sagen, ganz schonend eigentlich gefragt, wie wir das würden sehen wegen Organspende. Ob wir darüber diskutiert haben, ob der Thomas eventuell Ausweise gemacht hat und so weiter. Es ist klar, dass für uns natürlich die Frage uns das ein bisschen perplex gemacht hat. Oder? Auf der einen Seite habe ich gerade für mich, und gesagt, ja, das Ausschlachten von Thomas, ich habe es fast so gesehen, und nein, das kann doch nicht sein. Auf der anderen Seite, es geht alles kaputt, wieso nicht helfen einem Menschen, wo vielleicht ganz schlecht zu Weg ist und eine neue Lebensqualität kann bekommen. Der Arzt hat gesagt, nehmt euch Zeit. Tut euch das gut überlegen, lasst euch nicht drängen. Und so hat man es nachher gemacht. Da ist dann auch eine Frau Pfarrer von der Insel dazugekommen, die uns betreut hat. Und ich habe mir das überlegt, ja, Organspende. Ich habe gedacht, ja, für Bestattung geht alles kaputt oder Erdbestattung, es vermodert alles. Und mit diesen gesunden Organen könnte man doch jemandem helfen. Und so wie wir eben den Thomas kennt haben, er hat das letzte Himmel gegeben. Und wenn er noch hätte können, hat er sicher Ja gesagt. Und das hat mich nachher dazu bewogen, dort Ja zu sagen.
Was hat denn eure Frau dazu gesagt?
Ja, bei der Frau war es ein bisschen anders. Sie hat nicht können Ja sagen. Sie hat gesagt, ich muss mir das noch durch den Kopf gehen. Und dann plötzlich sagt die Frau Pfarrer, kommt, wir gehen doch aus diesem Raum raus. Wir gehen auf das Inseldach rauf, dort ist es hell und frische Luft. Oder? Und das haben wir dann gemacht. Und unsere Schwiegertochter war auch dabei gewesen. Und nach längerem so hin und her sagt die Schwiegertochter zu meiner Frau, «Los, das wäre doch ein schöner Zug, wenn jetzt du wüsstest, dass etwas von Thomas noch weiterleben würde.» Und das war dann eigentlich der Kick, was meiner Frau gegeben hat, wo sie nach sich gesagt hat, «Ja, du hast recht, das ist ja so und jetzt bin ich auch einverstanden.»
Der Fritz Hauter aus Uetendorf, wenn er von der Schwiegertochter redet, dann meint, das ist die Schwiegertochter vom anderen Sohn, was sie haben. Für das etwas zu klären, wer an so einem Bett steht und wer kann mitreden. Die Entscheidung am Totenbett vom Sohn wird wegfallen bei der Widerspruchsregelung. Mich ist das nicht für alle einfacher. Frau Sieg, jetzt, wenn ihr das gehört habt, mit was dass man da zu kämpfen hat, die Angehörigen?
Aber was ist mit denen, die sich einfach nicht damit befassen? Werden die einfach per Gesetz zum Organspender? Ein 16-Jähriger, der einen Unfall hat, der hat sich nicht mit seinem eigenen Tod befasst, höchstwahrscheinlich, und der wird dann einfach per se zum Organspender.
Die Angehörigen, ist das nicht, für noch ein bisschen bei diesem Beispiel zu bleiben, es ist schon eine Überforderung, wenn man das hört, oder mit was, in was für einem Moment, eigentlich dort in einem Fruchtmoment, einfach Leute sich müssen mit dem beschäftigen, jetzt auch noch soll unser Sohn oder soll die Mutter, der Vater zum Organspender werden.
Ich glaube, der Alter hat das sehr eindrücklich geschildert und erzählt genau die Problematik, dass sie für ihren Sohn haben müssen entscheiden. Also, das Ja, sich durchringen für Ja zu sagen, für einen Menschen, der eigentlich selber hat sollen entscheiden. Und genau dort setzt die Widerspruchslösung ja eigentlich an, dass man die Leute auffordern, sich zu entscheiden. Man hat es mit der Zustimmungslösung versucht. Und wir wissen, dass viele Leute keine Spenderkarte haben, sich eben nicht entscheiden. Und das ist der Ansatz, dass man es noch einmal nachhaltig versucht, die Leute sich zwingen, Gedanken zu machen. Und wenn wir sagen, es gibt eine Softlösung, dann ist natürlich in der Schweiz, wenn man heute Intensivmediziner sieht, so undenkbar, dass wenn eine Familie wirklich sagt, das kommt nicht in Frage, und wenn man eine Widerspruchslösung hat, dass man das umsetzt. Das machen wir schon heute nicht, den Willen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das berücksichtigen.
Die Angehörigenfrage, das ist eine von den vielen Aufgaben, die ihr habt, Herr Haberdör, eben genau in so einem Moment, wo jemand verstorben ist oder am Sterben ist, auf die Angehörigen zugehen. Was erlebt ihr?
Es gibt zwei Situationen, wo man muss unterscheiden muss. Die eine Situation, die häufigere, dass der Patient längere Zeit schon auf unserer Intensivstation ist. Man hat schon einige Gespräche mit den Angehörigen geführt über die Behandlung des Patienten. Und irgendwann ist man zum Punkt gekommen, dass es eben keine gute Prognose mehr hat und dass es keine Hoffnung mehr gibt. Dann hat man aber bereits schon das Vertrauensverhältnis. Und in dieser Situation den Arztsprechen, die Organspende anzusprechen, ist nicht etwas, was schwer ist.
Dann ist es nicht schwer, also wenn jemand schon längere Zeit im Spital ist. Ja. Erlebt ihr dort das Misstrauen nicht, dass man denkt, die sagen jetzt nur, es gäbe keine Hoffnung, die wollen einfach die Organe von meinem Vater, von meiner Mutter?
Das habe ich nie so erlebt. Sie merken ja selber, wenn Sie es als Gespräch führen, ob das ein Vertrauens, auf einer Vertrauensbasis ist. Und das spüre ich, meinte ich, das habe ich immer gehabt bei diesen Gesprächen. Wir haben nie das Gefühl gehabt, dass wir irgendwie Angehörige überredet haben oder dass es nachher irgendwie ein Misstrauen zurückgeblieben ist. Nein.
Frau Sieg, ihr habt ja etwas erlebt bei eurem Vater. Ihr seid auch gefragt worden, wo euer Vater sehr krank war.
Allerdings, er ist gestorben mit einer schweren Hirnschädigung. Er hatte einen Herzstillstand, den man spät entdeckt hat im Spital. Er ist reanimiert worden und er hatte dann eigentlich einen kompletten Ausfall vom Grosshirn. Und ich bin damals eigentlich recht froh gewesen, dass er dann auch ein Organversagen hatte, dass ich gar nicht gefragt worden bin. Ich hätte mich nicht in der Lage gefühlt, mich zu entscheiden, ob ich das Organ freigeben will oder nicht.
Aber ihr seid gleich angefragt
worden. Genau, das war dann nach seinem Tod gewesen. Die Augenklinik hat angerufen, ob sie die Hornhaut entnehmen
können. Augenhornhaut.
Genau. Mhm. Und das haben wir dann gesagt, ja, meine Geschwister haben dann gefunden, mach das. Und meine Motivation war, dass er tot war. Wir haben ihn tot begleitet und für mich hat es so gestimmt. Allerdings habe ich dann recht lange gebraucht, bis ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich habe jetzt etwas entschieden, was mir eigentlich gar nicht zusteht.
Wer hätte das müssen entscheiden? Euer Vater?
Eindeutig, ja.
Und ihr Geschwister, die über das nachgedacht haben, wie seid ihr denn vorgegangen? Wie findet man den? Wie findet man sich?
Ich habe meine drei Geschwister angerufen und dann haben alle drei gesagt, ist gut. Und dann habe ich mich quasi hinter ihrer Zustimmung emotional ein bisschen verschanzen.
Weil ihr, wenn ihr alleine wären gewesen, dann hättet ihr Nein gesagt?
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich einfach... Ja, gesagt. Ja. Mhm. Hornhaut ist ja das, was ich jetzt trotz einer eher kritischen Haltung ohne selber spende.
Das würdet ihr spenden?
Auf jeden Fall, ja.
Reden wir über die Widerspruchsregelung. Also heute ist ja die Zustimmungsregelung. Ja, ihr könnt von mir bei meinem Ableben ein Organ nehmen oder die Angehörigen, die man fragt. In Zukunft, das ist eine Idee, die andere Länder praktizieren. Das ist dann gerade also nicht gerade umgekehrt, aber in der Tendenz ist jede ablebende Person ein potenzieller Organspender. Ich habe eigentlich immer gemeint, Herr Rimmer, für euch, wo ihr seht, wie lange die Wartelisten sind, denkt, das ist eigentlich eine gute Idee. Andere Länder machen es auch so. Was hindert euch denn?
Ja, das ist schon so. Ausser Deutschland haben eigentlich alle seine Nachbarländer die Widerspruchsregelung eingeführt. Das ist schon ein schlechter Ausdruck. Oder auf Französisch heisst «consentement présumé». Das heisst, man geht davon aus, dass der Verstorbene einverstanden ist. Und Deutsch ist ein eine unglückliche Übersetzung von dieser Terminologie. Was uns natürlich wichtig ist, wieso wir da ein bisschen differenzierter sind, ist, dass wir natürlich für Teams, die involviert sind und auch für die Familien und Menschen, die entscheiden müssen, ist es für uns alle leichter, wenn wir wissen, ist der Wunsch vom Verstorbenen. Also auch für einen Chirurg, der ein Organ entnimmt, auch für einen Intensivmediziner oder Patienten betreut, ist es ganz zentral zu wissen, wenn man ein Herz ausnimmt oder eine Leber ausnimmt, das ist ein Wunsch vom Verstorbenen, den man hier respektieren und umsetzt, der wollen anderen Menschen helfen. Je mehr Druck dass man aufsetzt auf Menschen, desto mehr ist das kontraproduktiv. Ich glaube, jeder sollte sich frei können entscheiden und sollte selber wissen, wo die anderen helfen bei dieser langen Warteliste.
Aber Herr Immer, wenn ihr sagt, ein Chirurg, ob bei einem Chirurg, der nachher ein Organ entnimmt, aber der Patient ist ja gestorben.
Das ist ja so. Und trotzdem ist natürlich Chirurgen, Intensivmediziner, Pflegefachleute, wir sind Menschen und wir gehen emotional mit diesen Patienten mit. Wir haben sie lange betreut, wir haben alles probiert. Und wir, natürlich, wenn man ein Organ rausnimmt, ein Herz rausnimmt zum Beispiel, weiss man zwar, es ist ein Empfänger, der dringend das Herz braucht, aber man will natürlich immer im Sinn vom medizinischen Handeln den Wunsch vom Verstorbenen respektieren. Und dort ist bei Widerspruchslösung, wenn man ohne sich auszutauschen, die wirklich konkret umsetzt, dort die Gefahr, wie zum Beispiel in Österreich, dass Organe entnommen werden, ohne dass man mit Angehörigen redet. Und das ist etwas, was bei uns auf den Intensivmediziner undenkbar wäre. Das ist nicht gangbar.
Was denkt ihr, wo jetzt uns zulässt, daheim, sollte Organspenden zur Pflicht werden? Ist das eine Möglichkeit, wie man zu mehr Organen kommt, weil so viele Leute auf einer Warteliste sind? Letztes Jahr sind, glaube ich, 60 Leute, wenn ich das richtig sage, gestorben, weil sie auf ein Organ gewartet haben, das nicht kam. Schreibt uns oder diskutiert mit auf drs1.ch. Dort ist gerade oberst auf der Startseite ein weisses Feld, wo man reinschreiben kann. Oder läutet jetzt an auf 0848 440 222. Ihr landet nicht gerade hier in der Sendung, sondern bei der Ricarda Simonet. Zuerst 0848 440 222. Was ist eure Haltung? Sollte Organspenden zur Pflicht werden? Herr Immer, wenn ihr sagt, in Österreich, oder, ist es halt so, dass man den Leuten die Organe entnimmt, sind die Abbrüter, die Österreicher?
Nein, ich glaube, es ist eine andere Mentalität. Es ist bis zu einem gewissen Grad eine Selbstverständlichkeit. Wir haben das auch in gewissen Regionen von der Schweiz, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man genau die Einstellung hat vom Erhalter, dass man sagt, 2-3 Stunden später werde ich kremiert oder ich werde erdbestattet, ich kann das sowieso nicht mitnehmen. Und wenn ich eben diesen 1000 Leuten auf der Liste helfen kann, Lebensqualität kann vermitteln kann, dann macht das Sinn. Und ich glaube, das ist das, was schlussendlich müsste entstehen. Eine Selbstverständlichkeit, dass sich jeder effektiv äußert und entscheidet. Und die Widerspruchslösung ist natürlich ein Instrument, wo man die Leute noch mehr auffordert, sich zu entscheiden.
Ihr habt es vorhin gehört, Herr Haberdür, eben, ihr arbeitet hier auf der Intensivstation im Kantonsspital Luzern. Wie wäre jetzt das, wenn man einfach, wenn es jetzt die Widerspruchsregel gäbe und man müsste die Angehörigen nicht mehr fragen? Ihr hört die Bedenken von Franz Immer. Einem Chirurg ist nicht wirklich wohl.
Was heisst nicht fragen? Man hat ein Gespräch mit den Angehörigen, man sagt, es ist eine infauste Prognose und man spricht genau gleich, wie das bis jetzt ist, auch die Organspende an. Und man fragt natürlich, hat sich der Verstorbene gegen eine Organspende geäussert oder ist er dafür gewesen? Und es ändert ja eigentlich von dem her gar nichts. Und nur wenn die Angehörigen nicht wissen, was der Verstorbene hat wollen, er sich nicht hat eintragen, kein Widerspruch geltend gemacht hat, um das unglückliche Wort zu brauchen, nachher wäre es möglich, dass man Organe entnehmen kann. Aber auch mit Berücksichtigung von der Reaktion der Angehörigen.
Aber wenn es jetzt wirklich so im Gesetz verankert wäre, die Widerspruchsregelung, ich brauche jetzt halt gleich weiter das Wort, auch wenn ihr nicht glücklich seid mit dieser Übersetzung, hättet ihr ja an und für sich nachher das Recht zu sagen, wenn die Angehörigen nicht einverstanden sind, schaut so, steht es im Gesetz. Also ihr würdet sicher ein bisschen noblere Worte finden.
Ja, und auf dem Recht pochen ist wahrscheinlich in dieser Situation sowieso das Falsche. Das würde man wohl nicht so machen. Sondern es wird genau gleich das Gespräch stattfinden. Aber wir hoffen ja mit dieser Widerspruchslösung, dass sich mehr Personen, denn wenn sie es noch können entscheiden dafür und ihren Entscheid vor allem auch zum Ausdruck bringen. Ich kenne sehr, sehr viele Leute in meinem Umfeld, die darüber geredet haben, nicht ganz sicher sind und den Entscheid rausschiebend und irgendwann mal ist es dann spät. Und dann möchten wir ein bisschen vorbeugen. Und es ist nicht so sehr, um das einfach nochmal zu präzisieren, mir geht es nicht so sehr mit der Widerspruchslösung darum, möglichst viel mehr Organspender zu gewinnen. Ich weiss nicht einmal, ob wir sehr viel mehr Organspender würden haben, weil die Ablehnungsrate in der Schweiz ist im Schnitt etwa 25%.
Also 25% von den Leuten hier in der Schweiz sagen, wir sind dezidiert dagegen, gegen Organspender.
Nein, 25% von den Patienten, die eigentlich potenziell als Organspender in Frage kommen, wo nachher nicht als Organspender, was nachher nicht zu einer Organentnahme kommt, es sind 25%, weil die Angehörigen abgelehnt haben oder der Patient mit dem Spenderausweis, der draufsteht, der möchte das nicht oder das zum Ausdruck gebracht hat. Also natürlich, jeder Spender, den wir mehr haben, ist ein enormer Gewinn für die Leute auf der Warteliste. Das muss man auch ganz klar sehen. Und darum kann man nicht sagen, ein paar wenige mehr, das macht nichts. Aber mir geht es primär nicht darum, mehr Organspenden zu haben, sondern mir geht es mehr darum, die Leute aufzufordern, sich zu entscheiden, den Entscheid festzulegen und im Umfeld mitzuteilen, damit es nachher den Angehörigen sehr viel einfacher ist, wenn die Situation eintreffen
wird. Dass man es wüsste. Also, jetzt gehe ich schnell in unser Publikum und frage da. Ihr habt es vorhin gehört vom Herrn Haberdür, in seinem Bekanntenkreis, Haufen Leute, die das so ein bisschen rausstudeln. Wie sieht es denn bei euch aus?
Also ich wüsste jetzt auch von niemandem, der Organ würde spenden oder nicht.
Und bei euch? Habt ihr zum Beispiel einen Organspendeausweis?
Nein, ich habe noch keinen.
Würde das für euch zutreffen, das rauszustudeln? Oder?
Doch, das trifft schon zu.
Gegangen ein Stuhl weiter. Wie sieht es bei euch aus? Das Stichwort rauszustudeln.
Ja, also ich habe bis jetzt auch noch keinen Spenderausweis. Und ich habe mir eigentlich schon oft Gedanken darüber gemacht, ist auch eine Frage wegen meiner Familie. Meine Kinder sind noch sehr klein und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das müssen wir mit der Familie auch besprechen, weil sie sind nachher die, die eigentlich nachher zurückbleiben und die auch mit dem nachher müssen umgehen und einverstanden sind.
Und wie sieht es bei euch aus?
Also ich tue es auch ein bisschen rausstüdern. Also mein Mann hat einen Ausweis und ich bin so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Habe halt eben auch so ein bisschen Artikel dagegen gelesen, muss ich sagen, die mich einfach ein bisschen verunsichert.
Was ist denn das zum Beispiel, was euch verunsichert?
Also, dass ich einfach dann so das Gefühl habe, ich sei doch noch nicht ganz tot, oder? Also der Mensch ist ja dann, wenn dann ein Organ rausgenommen wird, ist er ja dann nicht eben tot, oder? Und das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht in dem Sinn.
Also Sorgen, man spürt etwas, oder Sorgen, ja. man hat euch noch holen können. Es ist wie zu früh.
Ja, vielleicht, ja.
Könnt ihr das nachvollziehen, Frau Sick?
Es geht mir eigentlich nicht im Sinn, von man hat mich holen können. Ich würde einfach gerne der einst zu Ende sterben. So, in Anführungszeichen, klassische Kreislauftod.
Also zu Ende sterben. Jetzt habe ich jemanden am Telefon. Das ist Katrin von Thalwil. Guten Abend.
Grüezi wohl.
Ihr seid mit in der Sendung. Jetzt habe ich euch schon den falschen Namen gesagt, aber wir hören euch zu.
Ja. Also es hat mich jetzt gerade ein bisschen nachdenklich gemacht, was ich gehört habe jetzt von diesen zwei Letzten, die sagen, sie haben das Gefühl, sie sind dann noch nicht tot. Ich meine, das muss nachgewiesen werden von Instanzen, dass das Hirn wirklich tot ist und der Körper nicht mehr lebensfähig. Also heisst das, man ist wirklich tot. Das ist nicht so ein Willkürentscheid. Also ich bin ganz klar für eine Organspende. Ich denke, das ist vor allem eine Glaubensfrage, wie man selber überhaupt zum Tod respektive zum Leben steht und was nach dem Leben kommt. Und meine Meinung ist einfach, wenn meine Seele da den Ort da verlässt, habe ich einfach einen Körper, der noch Hülle ist, der da bleibt, der mir nichts mehr bringt. Und warum soll dann die Hülle nicht an einem anderen noch ein Leben können ermöglichen, wo sehnsüchtig darauf wartet?
Merci vielmals für euer Votum. Also eine Frage von, was man sich... Ob man Jenseitsvorstellungen hat, ob man denkt, was mit der Seele passiert, ist ganz wichtig in dieser Frage. Sie hören Ricarda Simonet, wann haben wir schon noch am Telefon?
Als nächstes haben wir noch Helena Zampano am Telefon.
Guten Abend, Frau Zampano.
Ja, guten Abend. Also ich finde es sehr gut, wenn die Leute freiwillige Organspenden machen. Aber ich finde es sehr schlimm, wenn man einfach sagt, man nimmt da einfach, also man tut einfach über einen fremden Körper verfügen. Also das finde ich also schon sehr schlimm, oder? Weil das ist etwas so, was einem gehört. Jeder Mensch gehört seinen Körper selber.
Also die Freiwilligkeit, das wäre etwas, so quasi das oberste Gebot.
Ja, und alles andere finde ich sehr schlimm.
Merci vielmals. Ricarda Simonet, ihr habt ja noch einen Blick auf unsere DRS1-Seite. Was ist da reingekommen?
Also da ist zum Beispiel ein Mail auch noch reingekommen vom Stefan Flückiger. Er regt an, dass man doch eine repräsentative Umfrage machen soll, mit dem Ziel, dass man eine Art ein nationales Register hat von derigen Leuten, die das wollen, Organspenden und nicht wollen. Und dann eigentlich mit der Lösung von dem Ganzen, dass man sich für das entscheidet, wo weniger Aufwand gibt. Das ist jetzt gerade so noch eine Anregung.
Also wie so ein Plebiszit, wie eine Umfrage, wie eine Volksabstimmung, so in dem Sinn. Nur einfach die dort, die mehr sind, das macht man. Also in so einem nationalen Register. Ich habe noch vor der Sendung ein Mail bekommen und da spricht ein Hörer etwas an, wo jetzt hier auch schon ist angefangen diskutiert worden, wo schreibt, momentan lehne ich bei mir eine Organentnahme ab und trage auch einen entsprechenden Ausweis immer mit mir herum. Hauptgrund für diese Haltung ist die Furcht, dass man vorzeitig als tot erklärt wird, wenn man ein potenzieller Organspender ist. Also die Angst, wird zu früh Organ entnommen. Es gibt auch Schauergeschichten. Im Vorfeld hat mir ein Hörer angerufen, der gesagt, er kennt aus den frühen, also sagen wir vor 5, 6, 7 Jahren, Geschichten, wo er wie kein Vertrauen hat in die Spitäler. Wer will von den Ärzten etwas dazu sagen?
Das Misstrauen ist offensichtlich da und es ist schwierig, halt das aus der Welt zu räumen. Es gibt ärztliche Fehlentscheid, ganz generell. Es gibt es passieren Sachen, ist das, passieren Verwechslungen, ist das ist ja so. Gott sei Dank ist das immer noch sehr wohl die Winterheit. In den meisten Fällen geht alles sehr, sehr gut. Aber gerade in dem so einem heiklen Gebiet wie die Feststellung vom Tod, da verträgt es gar nicht. Und es ist auch im Gesetz so geregelt und es ist so abgesichert. Das sind unabhängige Ärzte, die unabhängig voneinander die Todesfeststellung machen müssen. Und die sind nicht verbunden mit Organempfängern. Die haben nichts mit der Empfängerseite zu tun, mit denen, die transplantiert werden. Das sind unabhängige Ärzte und zwei, also Teams unabhängig voneinander, die das feststellen. Und sie müssen zum gleichen Befund kommen, bevor man einen Patienten für tot, also Hirntod, erklären tut. Also eine gewisse Sicherheit ist da schon da.
Also dass es nicht einen Interessenskonflikt gibt. Also dass der Arzt, der vielleicht jemanden behandelt, in den letzten Stunden denkt, oh, das wäre der potenzielle Organspender, weil ich habe noch einen anderen Patienten, der stirbt mir sonst, wenn ich das Herz nicht haben kann. Ist das die Idee dahinter?
Ja, genau. Die Trennung ist schon vorgelebt worden, bevor das Gesetz 2007 kam, das ganz klar auch geregelt hat. Es ist die Spenderseite und die Empfängerseite ist so strikt wie möglich getrennt.
Ihr habt ja selber Transplantationen gemacht, Herr Immer, wo ihr als Herzchirurg. Und ihr gehört die Bedenken, oder, dass man eigentlich auf eine Art noch lebt. Ich habe mit einem Spital telefoniert, da sagen sie nicht die Verstorbenen, sondern die Versterbenden. Also das ist noch eine Aktion drin. Wie habt ihr das erlebt? Was sind das für euch? Was sind das für Leute gewesen? Sind das für euch tote Personen gewesen oder noch ein bisschen lebige?
Also, ich glaube, das ist natürlich eine Diskussion, wo man immer weiterführen kann. Der Hirntod bedeutet, dass das Hirn unter Hirnstamm, also das, was die ganzen Funktionen kodieren, nicht mehr durchblutet ist. Das heisst, das wird nachgewiesen. Und in dem Sinn ist klar, der Körper funktioniert als Hülle. Und von dem Körper, der als Hülle funktioniert, kann man natürlich nicht die Organe entnehmen. Und da muss man sich jetzt natürlich schon überlegen, was will man schlussendlich? Und ich für mich muss einfach sagen, wenn ich unwiderruflich in diesem Zustand bin, nichts mehr fühle, meine Kinder nicht mehr in den Arm nehmen, niemand mehr erkennen, umgelagert wird, dann nützt es mir nichts, wenn mir Fingernägel oder Barthaar wachsen. Und darum ist natürlich dort, wenn man vor so einem Menschen ist, ist einerseits natürlich auch vom Chirurg, wenn er kommt, tut er die Unterlagen verifizieren. Also wir haben nie Organe entnommen, ohne dass man die Krankengeschichten noch einmal durchgeschaut hat. Man schaut eben die Tests an von diesen unabhängigen Ärzten. Das ist eine ganze Untersuchungsbatterie, die gemacht wird. Man schaut die Einwilligung an, man schaut die Blutgruppen an. Und dann entsteht natürlich an diesem Tisch, wo verschiedene Chirurgenteams da sind, wo die Herz, Lungen, Leber oder Nieren entnehmen, entsteht auch etwas Spezielles in dem Sinn. Und das ist etwas, was wir in den letzten drei Jahren ganz fest rausstreichen. Das ist der Respekt vor dem Verstorbenen, vor dem Menschen, wo bereit war, die Organe zu geben, aber auch von einem Team, das die ganze Arbeit mit dieser Familie, mit dem Verstorbenen gemacht hat. Und das ist das, was wir als Chirurg, der Herzchirurg kommt immer am Schluss zum Operationstisch, man tut das Herz eigentlich auch abstellen. Das heisst, das bedeutet gleichzeitig auch den Kreislaufstillstand, das, was man Land auf, Land ab aus dem Tod eben versteht. Und man nimmt das Herz näher mit, für den Empfänger im Spital, wo man ist, das Herz können zu implantieren, wieder reinzutun. Und dort habe ich für mich, und das machen viele von den Kollegen auch, immer noch einen Moment stillgestanden, auch wenn der Heli wartet, auch wenn das Herz in der Transportbox drin ist, ich habe eigentlich dem Spender immer gedankt. Und sobald ich draussen war, ist das Leben weitergegangen beim Empfänger. Aber der Gedanke ist beim Spender und bei der Familie. Und man hat immer wieder Geschichten, die man als Mensch einfach mitnimmt. Und man hat junge Verstorbene, man hat selber Kinder daheim, man hat Freunde im gleichen Alter, man hat Geschichten, die man selber erlebt. Und dort ist das ganze Pflege- und Arztpersonal sehr, sehr gefordert. Also es bleibt ein ganz grosser Respekt und eine Pietät vor dem Verstorbenen. Das ist ganz wichtig, wo man dann auch tut, waschen und wieder wegmachen und ob die Familie noch einmal den Verstorbenen sieht und abschneiden kann. Und das ist das, was mir durch den Kopf geht. Und darum ist für mich der Hirntod ist der definitive Tod. Ich will nicht müssen leben, künstlich an einer Maschine, ohne irgendetwas können warten. Ich glaube, das ist ein ganz grosser Fortschritt der Medizin, dass wir heute so dürfen sterben.
Wenn man die Maschine abstellen würde, und dort ist ja so ein bisschen wie die Hoffnung von vielen Leuten, irgendwie passiert ein Wunder und wir erwachen wieder.
Also man tut ja die Medikamente testen. ich kann das jetzt sagen als Nicht-Experte, ich bin nicht Intensivmediziner, aber wenn ihr die Beatmung abstellen, tut der Patient nicht mehr schnaufen. Und wenn ihr ihn mit Medikamenten und Flüssigkeiten nicht am Leben erhalten, künstlich, also den Körper weiter aufrechterhalten, bei einem toten Hirn stirbt der Mensch. Das heisst, ohne Maschine kommt kein Atemzug und das Herz steht ab, weil der Patient einfach nicht mehr schnaufen. Und das ist für mich das, was ich muss sagen, da gibt es kein Zurück und das ist auch keine Lebensqualität.
Was geht euch durch den Kopf, Frau Sieg, wenn ihr das gehört?
Ja, ich habe mich ein bisschen kundig gemacht in den letzten Jahren. Kritiker sagen schon auch, der Hirntod ist der Point of No Return. Das heisst, es gibt kein Zurück. Ich habe im Internet von einem Fall gelesen, aber das dürfte auch bedeutungslos sein. Also es gibt keinen Punkt zurück wieder ins Leben. Aber trotzdem ist für Kritiker der Tod an sich nicht abgeschlossen. Erst dann, wenn das Herz aufhört zu schlagen, ist für Kritiker von der Hirntoddefinition ein Mensch wirklich tot. Und vorher ist er dann Sterbender. Aber ich glaube, da findet man sich nie. Kritiker und Befürworter, die finden sich da nicht.
Einfach weil der Zeitpunkt vom Sterben anders, gefühlsmässig anders definiert wird. Geht es um das? Wer kann mir das sagen?
Ich glaube, das ist schwierig. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat man ja den Begriff Hirntod gar nicht gekannt. Ein Mensch war tot, das können Sie mir sagen, oder Ausfall von Atmung, Kreislauf und dann die weiteren sicheren Todeszeichen. Und das ist ja erst seit 1968, kennt man überhaupt den Begriff Hirntod.
Also früher war Sterben ganz offensichtlich einfacher. Da hat ein Arzt den Tod festgestellt. Heute gibt es den klassischen Tod in diesem Sinn nicht? Wer kann mir das erklären?
Doch, natürlich. Den Tod gibt es natürlich auch. Patienten, die nicht als Organspender in Frage kommen, die haben, wenn sie so wollen, den klassischen Tod an und für sich, wo der Kreislauf zusammenbricht und der Herz aufhört zu schlagen. Das gibt es schon. Dann wird der Körper kalt und die Totenflecken treten auf. Das ist das, was man kennt als den natürlichen Tod. Und ich muss einfach noch Folgendes dazu sagen. Wenn man das ganz genau auf einer biologischen Seite anschaut, dann ist das Sterben nicht ein Prozess, der aufhört, wenn das Herz aufhört zu schlagen. Das Sterben ist auch nicht abgeschlossen, wenn das Hirn irreversibel ausgefallen ist. Noch Tage nachher, dann wachsen die Haarzellen, die Fingernägel wachsen. Bis jede einzelne Zelle abgestorben ist, geht eine gewisse Zeit. Und das Sterben ist ein Prozess, der über ein paar Stunden oder über ein paar Tage geht, in jedem Fall. Man nimmt es natürlich wahr, den Moment, wo der Herz aufgehört hat zu schlagen. Aber dann sind immer noch nicht alle Zellen letztendlich abgestorben. Und der Punkt auf No Return, wie Sie schon gesagt haben, ist dann, oder tritt dann ein, wenn das Hirnstamm irreversibel ausgefallen ist. Dann kann es nicht mehr zurückgehen. In keinem Fall kann es mehr zurückgehen. Man kann also einen Patienten, der hirntot ist, über Stunden, Tage, ja Jahre, kann man an der Maschine den Körper am Leben behalten, den Körper. Aber es gibt nie einen Punkt, nie eine Rückkehr zurück, dass der Patient selber als Individuum wieder lebendig wird.
Soll Organspende zur Pflicht werden? Das diskutieren wir hier in der Runde, die ich nochmal schnell vorstellen möchte. Das ist der Christoph Habertür, den ihr jetzt gerade gehört habt, Leitendarzt vom Kantonsspital Luzern. Der Franz Immer ist da, Herzchirurg und Leiter von Swiss Transplant. Und Claudia Sieg, Erwachsenenbilderin. Sie hat aufgrund vom Tod von ihrem Vater, wo sie ist angefragt worden, ob man die Augenhornhaut nehmen darf, intensiver mit dieser Frage von der Transplantation respektive Organspende beschäftigt. Was sagt ihr zu der Thematik? Ihr könnt auf drs1.ch gehen, dort geht gerade das Feld auf, dort könnt ihr eure Meinung hinschreiben oder jetzt der Ricarda Simonette anrufen auf 0848 440 222 0848 440 222. Sie nimmt das Telefon entgegen, also ihr landet nicht gerade hier mitten in der Sendung. Die Angehörigen. Herr Habertür, ihr habt viel mit ihnen zu tun im Spital. Was macht ihr denn, wenn der Vater dafür ist und die Mutter dagegen und der Bruder sagt ja und die Schwester sagt nein? Man ist ja als Angehörige selten eigentlich einig.
So selten ist das auch wieder nicht. Es gibt Diskussionen, es gibt, wo man mehr oder weniger dafür ist, aber meistens findet nachher die Angehörigen zu einem Konsens. Und Organe tun wir nur entnehmen, wenn ein Konsens von der Familie vorhanden ist. Wenn jemand von der Familie dezidiert dagegen ist, die anderen dafür, dann werden wir von einer Organentnahme absehen.
Also einfach schon, wenn nur so halbpatzig, dann sagt er lieber nicht.
Ja, es muss eine Zustimmung sein, es muss getragen werden von allen und dann entnehmen wir Organe und sonst machen wir das nicht.
Ich würde zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, so eine Situation an so einem Angehörigenbett und ihr kommt zu mir und würdet sagen, aber hört, dank der Organspende von eurem Verwandten könnte eine Mutter von vier Kindern länger leben, könnte noch da sein für ihre Kinder. Macht man so etwas?
Nein, das macht man ganz sicher nicht, weil man fragt, ob der Patient, der verstorben ist, ob er seine Organe nicht spenden will. Wenn man das Wissen nicht hat von ihm, was er wollte, dann müssen die Angehörigen entscheiden. Und man tut aber in dieser Situation nicht diskutieren, man tut nicht mit der Warteliste operieren. Das ist völlig fehl am Platz.
Also wenn man weiss, es gibt so viele Leute, kennt vielleicht sogar einzelne, juckt es einem dann nicht in den Finger?
Ich hoffe wirklich nicht, weil das heisst, die Angehörigen unter Druck setzen und das möchte man in dieser Situation nicht.
Sie sollen sich frei entscheiden. Könnt ihr die Hand ins Feuer legen, dass das nicht passiert?
Ja, wir werden immer wieder angegriffen, wir sind jetzt anständig. Also der Herr Habertür und ich gehe direkt in meine Funktion. Man sagt mir, das sind 1000 Leute auf der Warteliste, 60 Tote, Schicksal. Wieso tun wir das nicht breiter verteilen? Wieso nutzt man das nicht? Und das ist genau das, was wir eben nicht wollen. Es geht eben um die Freiwilligkeit, die die Hörerin vorher angesprochen hat. Es geht ums Respektieren vom Wunsch. Und ich glaube, es wäre das Schlimmste, was man machen würde, wenn man Leute unter Druck setzt und er an und für sich nach einer Woche oder nach einem Monat ganz schlechte Gefühle entstehen, wenn das beim Herrn Halter ganz gut gehört. Der Prozess ist für ihn und seine Familie wichtig gewesen, dass er das so hat können, durchgehen, dass man ihm auch die Zeit gegeben hat und dass er nicht hat Diskussionen auf dem Inseldach müssen machen. Da unten ist eine Mutter mit vier Kindern, die ein Herz braucht. Der Thomas könnte die retten. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Aber vom Druck, wenn Sie das gesagt haben, wir sind jetzt, wo wir hier diskutieren, wo wir über eine Widerspruchslösung oder Zustimmungslösung diskutieren, wo wir die Leute ein bisschen in Anführungs- und Schlusszeichen zwingen, eine Entscheidung zu treffen und die Entscheidung festzuhalten, für oder gegen die Organspende. Wir sind nicht, es ist nicht die Meinung, es müssen sich jetzt alle für die Organspende entscheiden, aber sie sollen sich entscheiden. Da bin ich dafür, dass wir Druck machen, dass wir pushen. Aber in dieser Situation nicht. Dort muss man nicht Druck machen. Dort wird gefragt und es gibt ein Ja oder ein Nein.
Frau Sick.
Wie läuft denn das in der Praxis ab? Mir ist eins nicht klar. Wenn ich nicht Nein sage, habe ich ja noch nicht Ja gesagt.
Also die Idee von diesen Ländern, was heisst, ist, dass es ein Register gibt, wo man sich mit einem Nein eintragen kann. Also wo man einfach sich einfach melden kann. Frankreich hat so etwas. Sie verschwinden wenig Leute, die sich mit dem Nein melden. Und wenn die Frage von Organspende kommt, gibt es dann Zugang zu diesem Register, um zu schauen, ob der Verstorbene mit Nein gelistet ist. Dann wird die Familie gar nicht konfrontiert mit dieser Frage. Auch Frankreich hat eine Softlösung, die man fragt. Und das ist an und für sich Modalität. In der Schweiz hat man einfach auch Angst vor diesen Registern. Das ist ein Problem. Also Register sträubt dem. Aber es zeigt einfach, wie wichtig ist, dass man sich entscheidet. Und es ist auch nichts Neues. Man hat vor dem Transplantationsgesetz hat der Kanton Zürich und der Kanton Genf haben die Widerspruchsregelung bereits gehabt. Dort waren Patienten, Menschen, die sich Nein gelistet haben, wo man in einem Register eingetreten hat und dort hat man geschaut, ist das ein Verstorbener, der auf diesem Register sich eingetreten hat oder nicht. Das ist nichts Neues.
Und ihr meint aber so die nicht dezidiert Nein gesagt haben, sondern so ein bisschen das Rausstüdeln. Was macht man mit denen?
Eben, das ist die Frage.
Was ist denn mit denen, Herr Immer? Also das gibt ja, würde es dem eine Rubrik geben im Register, rausstüdeln.
Ich schaue jetzt gerade das Publikum an, oder? Weil ich habe eigentlich gerade vis-à-vis Leute, die rausstüdeln. Und das ist das, was der Rapporteur und ich sagt, man soll sich entscheiden. Das ist genau das, weil man kann so nicht einfach, man kann mit der Spenderkarte entscheiden und jemandem delegieren. Das finde ich nicht
vielleicht
elegant.
Vielleicht will man sich nicht entscheiden, weil das eine zu grosse Frage ist.
Ich glaube, gut, ich bin da als Mediziner schon in einem Punkt drin, dass wenn junge oder jüngere Leute unter seine Hände sterben, dass man sich natürlich schon überlegt, was will ich und was stelle ich mir vor. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen. Und Delegieren ist keine Lösung und Widerspruchslösung zwingt natürlich bis zu einem gewissen Grad die Leute halt zu sagen, ich sage nein oder ich sage ja oder mir ist es gleich. Und wenn die Situation eintritt, die ganz selten ist, das ist viel unwahrscheinlicher, dass man Spender wird, als dass man auf eine Warteliste kommt, dann geht man davon aus, dass der Verstorbene einverstanden ist. Aber auch dort wird man mit der Familie das Gespräch suchen.
Frau Sieg, die schauen ganz kritisch.
Nein, eigentlich nicht. Ich finde das eine sehr akzeptable Lösung. Es dunkelt mich viel, wie soll man sagen, viel mehr auf der Spenderseite als jetzt zum Beispiel Österreich.
Also wo es klar ist, also wo ein anderes, ja, anderes also Verhältnis hat zum toten Körper.
Aggressiver. Eindeutig. Schweden habe ich noch gehört, hat ein Modell, das einfach jeder muss entscheiden. Ja, nein. Aber nicht wie hier einfach nein, wenn man nicht will, sondern man muss ein Ja oder ein Nein eingeben.
Telefon, Ricarda Simonette.
Aus dem Tessin von Linescio, der Heinz Scheidecker.
Herr Scheidecker, guten Abend.
Guten Abend.
Wir hören euch zu.
Ich finde Organspenden eine tolle Sache. Aber das Normale sollte bleiben, dass man mir nicht die Organe entnimmt. Und alles, was ich mit mir machen lasse, muss ich einwilligen. Genauso wie ich zum Beispiel muss einwilligen, wenn ich zu Exit gehe. Oder wenn ich meine Asche irgendwo verstreut lasse. Aber das, ich muss mir extra erklären, nein, wir dürfen mir keine Organe entnehmen, das finde ich unerhört.
Gut, also auf dieser Freiwilligkeit, wo man sagt, ja, ich will, aber nicht, dass es quasi befohlen würde. Merci vielmals, Herr Scheidecker. Und wen haben wir als nächstes dran?
Als nächstes haben wir die Evelyn Stalder dran von Winterthur.
Guten Abend, Frau Stalder.
Guten Abend.
Euch zu.
Ich habe kürzlich eine Sendung gehört über Organentnahme und bin sehr beunruhigt gewesen, als ich gehört habe, dass die meisten Ärzte sehr hohe Schmerzmittel dosieren während der Organentnahme. Und das hat für mich alles über den Haufen gerührt. Weil ich finde, entweder merkt man nichts mehr, dann braucht man auch kein Schmerzmittel. Oder dann geht das für mich irgendwie nicht ganz auf.
Gut, merci vielmals. Ich gebe das sehr gerne hier in die Runde. Also, man macht eine Narkose bei eigentlich faktisch toten Personen. Das müsst ihr erklären, Herr Abenteuer. Ihr seid ja Anästhesist.
Ja, wie wir vorhin gesagt haben, ist, bevor man Organe kann entnehmen, muss zweifelsfrei festgestellt werden, geworden sein, dass das Hirn und der Hirnstamm nicht mehr funktionstüchtig sind. Das Rückenmark als solches ist noch funktionstüchtig und es gibt Reflexe, die über das Rückenmark laufen, die gar nicht über das Hirn laufen. Und die Reflexe möchte man ausschalten während der Organentnahme. Und deshalb macht man gewisse Teile von der Narkosepraxis, wird durchgeführt und wegen nichts anderem.
Reflexe, was denn für Reflexe?
Wenn Sie zum Beispiel einen Muskel hineinkneifen, nachher haben Sie einen Zug auf der anderen Seite beispielsweise, oder es kommt eine Anspannung vom Bauchmuskel zustande, die man in keiner Bauchoperation kann brauchen kann, sei jetzt das für eine Organentnahme oder für eine andere Bauchoperation.
Können wir den Schmerz messen? Also wenn jetzt die Person, die zwar nur noch sagt, Funktionen, könnte so Schmerz sein? Das ist halt Angst.
Also Schmerz kann man nicht messen, man kann nur die Reaktionen von Nerven, von Muskeln kann man messen, den Reflexbogen kann man messen. Schmerz ist etwas Subjektives und subjektive Empfindungen hat so ein Patient nicht und darum kann man wieder keinen Schmerz messen.
Herr Immer, ich habe mal gehört, ob jemand, der das beschrieben hat, dass die eigentlich am Versterben, die Personen, die am Versterben sind, aber gleich noch schwitzen. Also, dass die quasi wie bei der Operation gleich wie Stress haben. Vielleicht ist das eine falsche Deutung.
Das sind natürlich vegetative Reaktionen, die man hat. Und das vom Schmerz kann man auch so sagen, gerade bei der Herzchirurgie, wenn man zum Beispiel das Brustbein aufmacht, ist das etwas vom Schmerzhaftesten. Dort sieht man während der Operation auch, trotz Schmerzmittel, bei den normalen Operationen, die man planmässig macht, nicht bei Hirntoten, dass der Blutdruck ansteigt. Und das hat er bei einem Hirntoten, in dem Sinne, die Reaktion hat er nicht. Aber ihr habt, wie der Dr. Habertür gesehen hat, natürlich die Reflexe, dass ein Arm sich bewegen kann. Das hat er auch sonst, wenn er in einen Muskel eben reinkneift, dass der Muskel für sich selber eben noch reagieren kann über das Rückenmark.
Und darum macht man Narkose, macht man es dann auch ein bisschen für quasi die Operationscrew.
Es ist natürlich einfach, es ist eine Standardoperation in einem Operationssaal, wo man nach den normalen Vorgängen eigentlich durchführen. Der Patient hat einen normalen Zugang, einen normalen Schnitt. Und eben, wie gesagt, kann man nicht natürlich bei einem 42-jährigen Mann, zum Beispiel eben bei dem Thomas, wenn der kräftige Bauchmuskel hat, ist das sehr schwierig, die Organe zu präparieren. Und darum tut man die Reaktionen natürlich mit Medikamenten ausschalten. Und der Körper wird auch wieder genauso verschlossen wie bei einer Routinenoperation.
Ricarda Simonetta.
Ja, für Frau Kohler würde ich gerne noch etwas fragen. Sie hat nicht selber am Telefon bleiben, aber Lisbeth Kohler nimmt es Wunder, wenn man sagt, dass das Herz alt ist und dann eigentlich sagt, es schläche nicht mehr so gut, dann aber gleich, wenn der Mann gestorben ist, das Herz gleich noch will für die Organspende brauchen. Da fragt sie sich, was quasi für einen Sinn denn noch so ein altes Herz hat. Das ist ihr anscheinend passiert.
Wer kann hier auf das antworten?
Das ist eine exzellente Frage. Und das ist etwas, was wir immer hören. Wir haben das Gefühl, ja, ich war 65 gewesen, ich kann nicht mehr spenden. Der älteste Spender in diesem Jahr war 88 gewesen, letztes Jahr in Europa 91. Das heisst, ich bekomme bis ins höhere Alter Organ spenden. Das ist dann der Intensivmediziner, der schaut, welche Organe wären noch gut. Häufig sind es Nieren oder Leber. Und wenn man natürlich auch bei älteren Menschen für Herz und Lunge auch fragt, oder die Einwilligung dort auch holt, oder die Herz so abklärt, ist so ein Ausdruck davon, dass wir auch alte Menschen auf der Warteliste haben. Es gibt auch 65-jährige Leute, die zum Beispiel auf ein Herz warten. Und der kann durchaus einen alten Spender oder einen älteren Spender, einem älteren Empfänger helfen. Und dort geht es darum, nachher von dem Expertenteam die optimale Lösung zu finden für die Menschen auf der Warteliste.
Allerdings, wie die Hörerin gesagt hat, wenn das Herz als schwach befunden worden ist, als krank, dann kommt es als Organspende dann eher nicht mehr in Frage, dann kann man es nicht für die Organspende nehmen. Ich glaube, das hat die Hörerin auch noch gemeint.
Also dort, ich glaube, das Sola Steitz ist leider Frau Kohler nicht mehr am Telefon. Ist noch eine weitere Frage.
Es ist noch eine Bemerkung, die ich hier vielleicht noch gerade einschieben kann. Ein Vorschlag vom Herrn Wolce, ähnlich ein bisschen mit Abstimmung, so wie wir es vorher schon mal gehört haben, ja und nein, wer das will, soll das sagen. Und er hat noch einen interessanten Vorschlag, dass jeder, der das will, sich dann soll tätowieren lassen, irgendwo an einem unauffälligen Ort, unter dem Arm oder so, und der zuständige Arzt wüsste dann ganz genau, was die Person will.
Also dann müssen wir sich plus noch entscheiden, ob man sich tätowieren will. Was sagt ihr zu diesem Vorschlag? Wir wüssten es denn gerade. Frau Sick?
Unauffällige Körperstelle. Weiss auch nicht, Wechselhöhle oder so.
Herr Immer?
Ja, es ist für mich schon wieder, obwohl ich Chirurg bin, doch relativ aggressiv. Aber es geht natürlich in die Richtung, dass man sich entscheiden sollte. Und man sollte natürlich auch manchmal wieder auf einen Entscheid zurückkommen. Ich denke, gerade solche Diskussionen können Leute sagen nein oder ja, ich sage ja, dass es eben den Entscheid auslöst. Und der ist ja manchmal nicht unwiderruflich.
Ja gut, und das Tattoo, das hat man dann unter dem Arm. Ich möchte noch mal auf etwas...
Es hat natürlich auch Bezug zu ganz anderen Sachen, wo Leute sind tätowiert worden, um irgendetwas charakterisieren. Und das möchte man wirklich nicht.
In die Nähe rücken, wo alle Juden, die in der Gaskammer kamen, wo dort eine Nummer bekommen haben. Also diese Assoziation, die will man ganz sicher nicht wecken mit dem. Ich möchte gerne auf etwas anderes noch mal zurückkommen, das wir noch mal kurz können ansprechen konnten. Es ist so ein Gedanke, wo ich dann mit verschiedenen Leuten geredet habe, die gesagt haben, wenn ich wüsste, wenn mir ein Organ könnte geben, dann wäre das schon okay. Aber wer sagt mir, ob das nicht irgendwie ein furchtbarer Rassist ist, der nachher irgendwie dank meinem Organ noch weitere 10 Jahre furchtbare Sachen kann verbreiten kann? Also das ist so eine Diskussion, die in der Zeit ist geführt worden, wo eine Ärztin hat gesagt, wenn man so ein bisschen sagen könnte, wem, welcher Gattung von Leuten, welcher Art von Leuten, die vielleicht politisch mehr so oder so stehen, es mich sei mir einfacher. Frau Sick.
Das finde ich jetzt sehr schräg und ich glaube nicht, dass man diese Frage überhaupt stellen darf.
Wieso?
Ich sage, also entweder spende ich Organ uneingeschränkt oder ich spende sie nicht. Was der Empfänger damit macht, ist dann eigentlich seine Verantwortung. Ja.
Also das Gesetz ist ganz klar. Es verbietet jegliche Diskriminierung und das geht natürlich in die Richtung. Aber mit dieser Frage sind wir gelegentlich auch konfrontiert. Und auf das kann man nicht eingehen, weil jeder Mensch in der Schweiz soll das gleiche Recht auf ein Organ zu bekommen, wenn es braucht. Und wenn wir uns schon von Medizin und der Gesetzgeber sich nicht anmassen zu werten, welchen soll jetzt das Organ prioritär bekommen, dann kann so der Spender in dem Sinn nicht. Und ich glaube, dort ist jeder Mensch gleich viel wert.
Werdet ihr denn nicht gefragt von den Angehörigen, Herr Haberdür, wer überkommt es denn? Ist sie jemand Netz, der es überkommt? Ist es ein Junge, der es überkommt? Werdet ihr mit solchen Fragen nicht konfrontiert?
Das bin ich bis jetzt nie konfrontiert worden. In den Diskussionen schon kommt genau diese Frage auch immer wieder auf. Aber während man fragt, ob man einverstanden ist von Organspende, ist das nie auftreten. Nein.
Die Angehörigen sollen, so wie ich euch jetzt weiter verstehe, gleich immer noch eine wichtige Funktion haben, wenn die Organspender, potenzielle Organspender, ihren Willen nicht kundgetan haben. Ihr habt gesagt, ihr wollt mit dieser Diskussion wirklich anstoßen, dass sich alle müssen Gedanken darüber machen. Aber noch einmal, vielleicht sind es auch zu grosse Gedanken.
Ja, auch grosse Gedanken müssen irgendwann mal zu einem Abschluss gebracht werden. Was sie, wenn sie sich heute entscheiden, das heisst nicht, dass das für immer festgeschrieben ist. Sie können sich heute für das eine entscheiden und können, wenn sie zu anderen Einsicht kommen, in ein paar Jahren oder ein paar Monaten, ihre Gedanken sich anders entscheiden. Wie Freiheit haben Sie?
Frau Sick, das Sterben, das Auseinandersetzen mit dem eigenen Sterben.
Also der Tod ist extrem tabuisiert in unserer Gesellschaft. Angeblich soll in einer deutschen Umfrage auf die Frage, wo wollen sie sterben, daheim oder im Spital, sollen beträchtliche Anzahl gesagt haben, wenn schon, dann zu Hause.
Also wenn schon, wenn ich dann schon muss sterben.
Mhm. Ja, also der Tod ist ein Tabu.
Und ihr denkt, das hat mit dem zu tun, dass sich nicht mehr Leute mit dieser Organspende befassen?
Ja, aber ich denke, die Leute würden auch nicht Widerspruch einlegen, weil sie sterben ja nicht.
Also so die geht man von der eigenen Unsterblichkeit aus, Herr Immer.
Nein, man verdrängt es einfach, wenn man sich nicht mit dem auseinandersetzt. Das Gleiche geht auch weiter. Ich habe die gleiche Diskussion gehört im Friedhof, geht das weiter, Erdbestattung oder Kremation. Da gibt es Streit unter der Familie, was macht man denn jetzt, wenn man sich nicht entschieden hat. Und darum ist es wichtig, dass man sich mit der Endlichkeit vom Leben halt einfach auseinandersetzt. Und die Endlichkeit, komme ich noch einmal zurück auf den Empfänger. Es gibt ganz eine schöne Möglichkeit, dass der Empfänger, der nämlich ein Organ bekommen hat, sich anonym bei der Spenderfamilie bedanken, dass man eben sieht, ein Kind hat ein Organ bekommen oder jemand ist Grossvater und lebt seit 5 Jahren mit einer neuen Leber und sieht sein Kind. Das ist ganz ein schönes Mittel für eben diesen Angehörigen, um Merci zu sagen. Und das zeigt auch, dass man sich einfach damit auseinandersetzen muss.
Also wir müssen uns alle mit dem auseinandersetzen. Rausstüdeln war ja eine von diesen vielen Fragen. Rausstüdeln, wo es ganz viele Leute so geht. Das hat vielleicht ein bisschen der Anstoss gegeben, die Sendung, sich über die eigene Endlichkeit Gedanken zu machen. Ich bedanke mich bei meinen drei Gästen. Merci vielmals.
Das war das Doppelpunktforum zum Thema «Wird Organspende zur Pflicht?». Die Gäste von der Christine Hubacher waren die Claudia Sick, Erwachsenenbildnerin, der Christoph Habertür, leitender Arzt im Kantonsspital Luzern und der Franz Immer von Swiss Transplant.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.